Der folgende Podcast der Kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Danisch-Teppiche. Teppiche fürs Leben seit 1968. Die Firma Danisch-Teppiche ist heute, nach 55 Jahren, eines der führenden Teppichfachgeschäfte Österreichs. In bereits dritter Generation verwöhnen wir unsere Kunden mit den schönsten Teppichen der Welt. Ob zu moderner Einrichtung oder zu klassischem Interieur. Danisch-Teppiche hat immer den passenden Teppich. Auch umfangreiche Teppichreinigung und Teppichreparatur zeichnet Danisch seit vielen Jahrzehnten als verlässlicher Partner aus. Besuchen Sie jetzt unser Geschäftslokal in Klagenfurt in der Schleppekurve und erleben Sie eine einmalige Auswahl an über 3000 handgefertigten Teppichen. Alle Infos zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auch auf danisch.at. Danisch-Teppiche wünscht viel Spaß mit dem nachfolgenden Podcast der Kleinen Zeitung.
Herzlich willkommen aus dem Newsroom der Kleinen Zeitung. Heute wieder zwei Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 5. März bei uns zu Gast. Alexander Todor Kostic von der Vision Österreich und Karl-Heinz Clement vom Bündnis für Kärnten.
Grüß Gott.
Herr Clement, gerade entdeckt auf Ihrer Facebook-Seite ein Foto vom Herrn Todor Kostic mit dem Zitat: Wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Wie ist das gemeint?
Das war eigentlich als Schmäh gedacht. Ich glaube, der Schmäh ist aber nicht so gut, wie wenn wir es entfernen, weil ich den Herrn Todor Kostic sehr schätze und vor allem das, was er mit seinen Ideen für Österreich machen will. Wir sprechen zwar jetzt über eine Landtagswahl in Kärnten, aber das Versprechen ist jetzt schon da, um diese Schmähs sein zu lassen, wird das unserer Seite entfernt, weil wir glauben, dass wir nicht andere angreifen sollten im Wahlkampf, sondern vor allem unsere Punkte bringen sollten. Und das Bündnis für Kärnten hat das sehr umfangreiches Programm. Ich glaube, das gilt es darzustellen.
Haben Sie sich schon bedankt, dass auch die politische Konkurrenz jetzt Sie plakatiert?
Naja, also ich habe das zuerst einmal mit Interesse vernommen. Ich meine, der Spruch, wer Visionen hat, braucht einen Arzt, ist uralt, wird mehrfach bemüht. Interessanterweise findet man aber das Wort Vision dann im Programm von allen Parteien. Also sie werben eigentlich für Vision Österreich. Und es freut mich auch, dass Herr Clement da unserem Parteiprogramm einiges abgewinnen kann. Ich glaube, da ist durchaus einiges drin. Es ist ja kein Geheimnis, dass das BZÖ da mal bei uns angedockt hat und probiert hat, mit uns zu kooperieren. Das haben wir natürlich abgelehnt, weil wir mit einer völlig neuen Bewegung antreten wollen, nicht mit Altpolitikern, sondern für uns ist das Zeichen der Erneuerung, dass wir mit Menschen aus dem Volk für das Volk antreten.
Wie war das wirklich, Herr Clement? Sie wollten auf die Liste vom Herrn Todor Kostic?
Na, so war das nicht. Erstens einmal möchte ich sagen, dass wir keine Vertreter von Altparteien sind. Ich bin zwar schon relativ alt als Person, das ist schon richtig. Das heißt, wenn das alte Personen, alte Menschen gute Ideen haben können, neue Ideen haben können. Und ich verwehre mich dagegen, dass wir eine Altpartei sind.
Aber weil Sie waren
ja. Wir kommen ja heraus aus einer Bewegung, die ja immer gegen das System aufgetreten ist, und das tun wir heute noch. Ja? Das heißt, das System, das wir heute haben in Kärnten, in Österreich, das ist ja untragbar. Die Bevölkerung wendet sich ab mit Grausen von dieser Politik, will nichts mehr zu wissen haben von diesen Zuständen. Und deswegen haben wir diese große Weißwählerschicht, aber auch die Menschen, die sich komplett aus dem System herausnehmen, die überhaupt nicht mehr wählen gehen.
Aber Sie waren ja jahrzehntelang schon in der Politik tätig, waren für die FPÖ im Parlament, sind dann mehrfach von der Partei ausgeschlossen worden. Wer soll so einen Politiker ernst nehmen?
Darf ich Ihnen ganz kurz noch die Antwort geben zum Herrn Kostic, weil das sonst bleiben wir uns das schuldig. Gell? Der Herr Kostic ist ja von uns deswegen kontaktiert worden, beziehungsweise der Herr Nickel war ja mit ihm im Gespräch, weil wir auch ein Bündnis weit über sozusagen die bekannten Inhalte der Freiheitlichen Partei oder des BZÖ bringen wollten. Und deswegen ist das Bündnis auch relativ breit geworden. Und dass er das nicht angenommen hat, das ist ein gutes Recht. Das ändert nichts daran, dass wir eben viele Punkte gut finden, dass es viele Schnittpunkte gibt. Aber wir gehen, glaube ich, persönlich doch einen Schritt weiter als das, was der Herr Kostic mit seiner Vision macht. Vielleicht kommt es ja noch zu einer Aufweitung seines Programmes, wir müssen es ja auch angeschaut. Aber das ist der Hintergrund. Das heißt, wir wollten wirklich ein großes Bündnis aufstellen, um diese rote Phalanx zu zerbrechen, weil das, was in Kärnten unter Kaiser passiert, das ist eine blanke Katastrophe.
Aber noch einmal, Sie sind dreimal aus der FPÖ insgesamt ausgeschlossen worden. Wie ernst ist man da, ernst zu nehmen ist man da als Politiker?
Ich glaube, das ist sogar ein kleiner Orden, den man auf seiner Brust trägt, weil der, der in der Partei eigene Gedanken hat und mit eigenen Visionen kommt und vielleicht Ansätze hat, die nicht so ins Parteikonzept passen, gerade die sollte man eigentlich fördern. Das sind ja die, die neue Gedanken bringen und einen neuen Schwung. Und das ist mir zweimal beim Jörg Haider passiert. Ja, bei Jörg Haider war es dann schon, dass wir 2008 uns dann wieder sehr gut verstanden haben. Er wollte haben, dass ich damals ins BZÖ wiederkomme. Und zum Schluss die Geschichte mit dem dritten Ausschluss, das möchte ich vielleicht nicht so ausweiten, weil es eine sehr persönlich unangenehme Geschichte mit einer Strache war. Das ist für mich abgeschlossen, das Thema, aber mit einem Jörg Haider würde ich heute noch gern so sitzen.
Ja, Strache ist ja politisch auch Geschichte, mehr oder weniger.
Ja, ist politisch Geschichte, ja, aber ich sage nur, man muss auch die Charaktere dahinter sehen, man darf ja nicht nur jetzt den Politiker sehen, der vorne raus ist, man muss ja auch die Menschen im Hintergrund kennen. Ich habe beide sehr gut gekannt, den Jörg Haider und den Strache, und das sind Welten dazwischen.
Gehen wir, oder bleiben wir beim Thema Parteiwechsel. Sie waren bis vor wenigen Monaten MFG-Chef in Kärnten, haben jetzt eben dann diese neue Gruppierung gegründet. Auch da ein Glaubwürdigkeitsproblem?
Das glaube ich absolut nicht, weil wir sind ja die gleiche Community. Also ich sage immer, der Name war eigentlich, wie sich diese Widerstandsbewegung oder Demokratiebewegung, sage ich, gebildet hat, egal. MFG war ein Vehikel, das hätte in Kärnten möglicherweise funktioniert. Wir haben nach unseren Umfragen damals schon 10-11% gehabt, als dann dieser Krach und dieser Rauswurf kam. Und man kann einer Community, sage ich, vielleicht den Namen nehmen, aber nicht den Spirit. Und der Spirit ist da, und mit diesem Spirit wollte die ganze Community noch einmal antreten und hat mir das damals auch versichert mit 60 Führungskräften. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, Vision Österreich zu gründen. Aber von Herrn Clement würde ich nur noch einmal zurückkommen. Mir wird ja da vorgeworfen, dass ich als Anwalt eben keine Politerfahrung habe und so weiter. Ich sage, Gott, das ist unser Vorteil. Wir treten ja an mit dem, dass wir sagen, wir sind keine Berufspolitiker und sind Menschen aus dem Volk, und Armin Wolf hatte das schon einmal gesagt, in der ZIP irgendwie, als Politiker braucht man keine Ausbildung und da kann jeder antreten, gell, da muss ich schmunzeln, gell. Was will er denn? Will er, dass wir alle aus Kadern kommen von irgendwelchen Parteien, oder will er, dass wir aus dem Volk kommen? Und ich glaube, es ist ein Vorteil, aus dem Volk zu kommen, ohne diese Politerfahrung und ohne diese hochgedienten Parteisoldaten.
Herr Clement, selbst Ihr Bündnispartner, der Gerhard Altziebler, Ex-FPÖ, Politiker und Bürgermeister in Fresach, sagt, dass das Bündnis für Kärnten keine Chance hat auf den Einzug in den Landtag. Und er sagt auch, mit dieser Art von Politik kann man aus meiner Sicht nicht punkten. Man braucht auch Themen, und die sind nicht da. Erste Frage, ist der Herr Altziebler jetzt noch bei Ihnen im Team? Und zweite Frage, wo sind die Themen, die der Herr Altziebler vermisst?
Erstens, der Herr Altziebler ist auf der Wahlkreisliste 3 Spitzenkandidat. Das bleibt er natürlich, weil er dort schon genannt worden ist. Und wir hoffen, dass er weiterhin auch für uns tätig sein wird. Kannst du noch hoffen. Jeder hat einmal seine Befindlichkeiten, die nicht passen, aber das gibt es eben auch bei Wahlbündnissen, wo nicht nur einer da steht und anschafft, so muss es gehen, wo halt dann diskutiert wird, welchen Weg geht man. Er hat einen sehr sachpolitischen Weg eingeschlagen, das ist in Ordnung, und ist vielleicht auch von seiner Natur her, von seiner Naturell her ein bisschen ruhiger, als es andere sind. Aber okay, das ist eben so, und ich sage den alten Spruch von Alois Huber, den Sie vielleicht noch gekannt haben von der FPÖ, der hat immer gesagt, ein Bienenstock, der nicht summt, ist tot. Und so gesehen, das ist nicht so dramatisch. Und aber Themen haben wir genug, also über die werden wir hoffentlich gleich zu reden kommen. Ich glaube, deswegen sitzen wir da.
Aber heißt das, Sie haben den Herrn Altziebler abmontiert, unter Anführungszeichen, weil er nicht radikal genug ist?
Sie können meine Kollegen fragen, sitzen da. Es hat niemand irgendjemanden abmontiert. Das ist ja nicht mein Ort. Ich habe den Gerhard Altziebler, den ich ja sehr schätze, ich bin auf ihn zugegangen, um ihn ins Bündnis zu holen. Wir waren bei ihm, bei seinen Leuten in Fresach, und haben einen sehr schönen Abend verbracht und haben uns die Hand gegeben, dass wir gemeinsam für Kärnten was tun werden. Das hat ihn niemand abmontiert. Ja. Jetzt schmollt er ein bisschen, aus irgendwelchen Gründen. Das war aber nicht der Streit mit mir, das war Streit innerhalb der Gruppe. Und ich hoffe, dass wir, weil wir doch ein gutes Verhältnis haben, glaube ich nach wie vor, den Herrn Altziebler bald wieder bei uns haben.
Vielleicht noch eine Frage dazu. 2018 hat das BZÖ exakt 1075 Stimmen in Kärnten bekommen, 0,37%. Mhm. Ist eine Stimme für Ihr Bündnis eine verschenkte Stimme?
Na, sicher nicht. Es gibt ja bereits interne Umfragen, die wird der Herr Kostic auch haben, dass wir jetzt bei 2,8% liegen, dass wir noch 6% nach oben relativ gut erreichen könnten mit einem pointierten Wahlkampf. So gesehen ist das, die Idee der Stimme für uns, Stimme gegen System und der Stimme für Kärnten.
2,8% laut Ihren internen Umfragen, Herr Todor Kostic, wie schaut es mit Ihren internen Umfragen aus?
Also was wir wissen, bewegen wir uns derzeit so bei 6% mit Tendenz aufsteigend. Und ja, das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind. Denn jeder, der uns kennenlernt und der einen gewissen Demokratiewillen in sich trägt, ich will nicht sagen Widerstandswillen, das klingt so hart, für den sind wir eine sehr glaubhafte Alternative im politischen Spektrum.
Experten sprechen Ihnen beiden trotzdem wenig Chancen zu, den Einzug in den Landtag zu schaffen. Wie wollen Sie da noch punkten bis zum 5. März?
Naja, was heißt Experten? Also Sie verwenden jetzt das Unwort des Jahres, Expertinnen und Experten, aber über das können wir uns gerne unterhalten. Ich glaube, der Wählerwille wird entscheidend sein und es ist auch Aufgabe der Medien, uns zu transportieren. Wenn man das nicht macht, ist es ein Demokratieproblem, das sage ich noch einmal. Ich bin ja derzeit mit dem ORF Wien im Konflikt, weil ich einfach diese Art und Weise der Berichterstattung nicht hinnehme, dass man trotz Kenntnis dessen, dass 2/3 der Österreicher das politische System als gescheitert empfinden, hier eine neue demokratiepolitische Bewegung quasi verschweigt. Wir werden im ORF Wien genannt als Abspaltung der MFG. Es wird nicht einmal der Name ausgesprochen. Vision Österreich. Manche Zeitungen schreiben nur von einer Vision. Sie sagen auch Herr Kostic, ich war ein Doppelnamen Todor Kostic. Also so viel Zeit da sollte sein. Aber ich sage nur, das sind halt Dinge, wo man auch wirklich den Medien den Vorwurf machen muss, dass die Leute nicht einmal von uns erfahren dürfen. Ob sie uns dann wählen, ist ja was anderes. Einfach nur zu Pressekonferenzen zu gehen und zu sagen, so, jetzt habe ich einmal einen Bericht gemacht und dann verschweigen und ignorieren ist zu wenig. Aber es ist ja heute dieses Interview da, für das bedanke ich mich, obwohl man sich eigentlich an einer Demokratie als wahlwerbende Gruppierung, die 1500 Unterstützungserklärungen erhalten hat, nicht bedanken sollte oder müssen sollte.
Das ist eh eine interessante Zahl, diese 1500 Unterschriften, die Sie immer so herausstreichen. Vor einem Jahr beim Interview noch als MFG-Chef haben Sie betont, dass Sie laut eigenen Angaben schon 3000 Mitglieder haben. Gibt es die heute noch oder gibt es Mitglieder bei der Vision Österreich?
Heute gibt es deutlich weniger Mitglieder. Das ist darauf zurückzuführen, dass dieser Crash mit MFG passiert ist. Aber wenn Sie sagen 3300 Mitglieder, dann war das zu einer Zeit, wo also hier die Demos stattgefunden haben, wo also da der Schmerz für die Bevölkerung besonders groß war. Aber dass Sie 1500 Unterstützungserklärungen bekommen, das kann man durchaus verzehnfachen einmal, weil da gibt es auch Statistiken, die Menschen müssen mit dieser Erklärung hingehen zum Gemeindeamt, müssen dort den Ausweis hinlegen, müssen das vor dem Beamten unterschreiben, müssen das wieder mitnehmen, müssen das einsackeln in ein Kuvert und müssen das uns schicken. Allein der Weg und diese Bereitschaft von 1500 Menschen zeigt, dass wir hier in der Bevölkerung angekommen sind, aber wir wollen gern überall zumindest wahrgenommen werden.
Sie haben diese Politikverdrossenheit angesprochen. Warum glauben Sie, Sie beide, dass gerade Sie und Ihre Bewegungen, Parteien eine Alternative sein sollen für die Menschen?
Ja, ist einmal ganz gut, dass Sie das als Chefredakteur der Kleinen Zeitung so feststellen, dass es eine Politikverdrossenheit gibt, weil die gibt es und da trägt die Kleine Zeitung auch dazu bei. Das sage ich dann ganz offen, wieso, weil die Kleine Zeitung auch ein Systemelement ist.
Welches System sehen Sie denn?
Sie tragen dazu bei, na, schauen Sie mal her. Sie haben zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit, haben Sie laufend geklopft, ja, die Ungeimpften, die müssen drangsaliert werden. Sie haben da mitgespielt. Es ist keine einzige Seite von Ihnen, sagen Sie mal, einzige Seite Affäre, wo Sie schreiben, das ist ungerecht, was hier den Ungeimpften angetan wird. Keine einzige Zeile wird von Ihnen festzustellen sein. Und da sage ich jetzt ganz klar, die Kleine Zeitung ist genauso wie der ORF, ein Systemmedium, das danach trachtet, das festgefahrene System aufrechtzuerhalten, diesen Politbonzen schön zu reden und diesen Kräften, die jetzt aus dem Volk kommen, wir kommen aus dem Volk, der Herr Todor Kostic aus einer anderen Ebene als wir, aber wir kommen beide aus dem Volk und wollen etwas anderes. Und das wird nicht transportiert. Und da kann ich ihm nur Recht geben. Das kann ja nicht sein, dass gerade in einer Wahl, so wie jetzt, Landtagswahl 2023, das Bündnis für Kärnten nicht einmal auf Ihrer Seite vorkommt. Entschuldigung, Sie können nichts dafür. Wenn die Frau Steiner Hämmerle ja schon fragen, warum es uns nicht draufgekommen hat.
Sie sind heute bei uns. Wir berichten.
Ich weiß, darüber, aber Sie können nicht verschweigen.
Darüber berichtet, dass Sie antreten werden.
Ja, das ist richtig, aber Sie können verschweigen, dass Sie ganz, ganz prominent diese Seite der Katrin Steiner-Hämmerle, so heißt sie, bringen und propagieren. Das heißt, das ist schon richtig festgestellt, dass wir eine Systemverdrossenheit haben. Und das ist ja der Grund, warum die Leute sich wegwenden. Und wir waren genauso wie der Herr Todor Kostic auf der Straße und haben Unterstützungserklärungen sammeln müssen. Ich persönlich war, das war glaube ich der 9. Jänner in Hermagor, schwerster Schneefall, nicht? Dichtesten Schneetreiben, und da versuchen sie mal Unterschriften zu kriegen. Und dem Tag haben wir 4 gekriegt. Ich bin von Klagenfurt nach Hermagor 2 Stunden gefahren, war nochmal eine vor und zurück bin ich 3 gefahren. Für 4 Unterschriften. Das sehen Sie, was für Aufwand dahinter ist und wie schwer es ist, da überhaupt dazuzukommen. Weil viele Menschen blocken ja ab. Ihr seid ja die gleichen. Von euch braucht man nichts. Ihr seid ja die gleichen Bonzen wie die anderen. Steckt das Geld ein und so weiter. Ich will nur sagen, wie das zustande kommt.
Vielleicht und nur auf die Frage, Wort zu unserer Corona-Berichterstattung. Ja. Wir haben mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geredet, haben auch den wissenschaftlichen Diskurs dargestellt, haben natürlich auch darüber berichtet, welche Maßnahmen das Gesundheitsministerium und die Regierung beschließt.
Ja, Ferrer, wissen Sie, was Wissenschaft ist?
Um das mal festzuhalten. Ja. Aber Wir aber sollten den Blick in die Zukunft richten.
Das machen wir noch, aber das möchte ich noch loswerden, weil man immer von Expertinnen und von Experten spricht und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kriegt schon eine Zungenkrampf, von dem es gendern versuchen muss. Aber ich sage nur eins, das, was da passiert ist, war kein wissenschaftlicher Diskurs. Weil wissenschaftlicher Diskurs heißt These, Antithese. Es gab nur eine These. Corona, Katastrophe, Pandemie, alle Zwangsimpfen. Das war der wissenschaftliche Diskurs. Und die sogenannten Wissenschaftler, die Sie mitgenommen haben im Boot und der ORF genauso, das waren keine echten Wissenschaftler. Wenn man ja Nobotny hernimmt, der Tierarzt war und der da spricht über die Corona-Impfung, man wird Gott Österreich, kann ich nur sagen. Und jetzt schauen wir in die Zukunft. Es wird genau dieser Fuß, der jetzt in der Bevölkerung herausgekommen ist, aufzubrechen sein. Es wird heißen, liebe Leute, das ganze Corona-Thema wird aufgearbeitet. Wir haben gerade gehört, in den USA gibt es bereits schon Verhandlungen drüber. Es wird auch in Österreich so weit kommen und wir fordern einen Sondergerichtshof für alle, die an diesen Corona-Schweinereien mit dabei waren. Und die wirklich an diesen Verbrechen auch dabei waren, unseren Kindern gegenüber, unseren Jugendlichen gegenüber und so weiter. Die können alle vom Gerichtshof gezerrt. Und dann werden wir endlich einmal wieder vielleicht erkennen, dass die Menschen rauskommen und sagen, boah, Gott sei Dank, jetzt wird Ungerechtigkeit damit behandelt. Und das ist nur ein Punkt.
Die Frage war, warum braucht es neue Parteien und warum sind wir da im Volk möglicherweise doch gern gesehen? Also wir wollen ja die Bürgerpartizipation ausbauen. Wir wollen ein Stimmungsbarometer schaffen, der auch während den Legislaturperioden da ist, mit dem Volk auf Augenhöhe zu agieren. Und unsere Widerstands- oder Demokratiebewegung ist ja aus dem Volk entstanden. Also auch wenn Sie das jetzt vielleicht in einer anderen Welt gelebt haben die letzten Jahre, aber die Menschen haben mir die Türe eingerannt. Die sind bei mir vorstellig geworden. Ich habe nicht mehr, am Tag 50 E-Mails zu Coronas Zeiten nur aus der leidgeprüften Bevölkerung bekommen. Das war dann für mich der erste Auftrag, einmal als Anwalt einzuschreiten. Ich habe dann Rechtsmittel gemacht, Beschwerden geschrieben, Individualanträge auf Normenkontrolle, Strafanzeigen eingebracht, die alle, wenn sie an Covid-19-Bezug hatten, übrigens mangels Anfangsverdacht zurückgelegt wurden. Das ist auch jetzt in unserem Parteiprogramm drinnen, dass das nicht so sein kann, dass man Staatsanwaltschaften unter die Weisungskette eines Ministers stellt. Das muss geändert werden, weil das war also signifikant. Und das war der Auftrag. Und der Auftrag ist dann weitergegangen, weil ich gesehen habe, wie der Verfassungsgerichtshof teilweise augenzwinkernd Verordnungen durchgewunken hat, vor allem den Lockdown für Ungeimpfte, mit einer für mich nicht mehr akzeptablen Begründung. Er hat nämlich gesagt, der Gesundheitsminister hat sich auf eine vertretbare Rechtsansicht gestützt, und zwar auf eine vertretbare wissenschaftliche Meinung. Mit dem kann ich jede Verordnung durchwinken, weil da brauche ich nur sozusagen einen Wissenschaftler, der mich bestätigt, und dann geht es schon weiter. Und das war dann die Aufbruchstimmung für mich, eben hier politisch tätig zu werden, weil ich gesagt habe, es geht nur noch mit einer parteipolitischen Intervention, und man muss diesen Teil des Volkes, und die halt da wahrscheinlich für ein paar Millionen für kritisch in Österreich, man muss also diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, hier ein Sprachrohr in der Politik zu haben.
Aber gehen wir zurück. Gehen wir konkret zu den Inhalten, die auch in Kärnten entschieden werden oder Themen, die auch Kärnten in den nächsten Jahren bewegen werden. In Ihrem Parteiprogramm ist die Rede von Teuerung stoppen, Korruptionsbekämpfung, Neutralität absichern. Das sind ja Forderungen, die man bei vielen anderen Parteien auch findet. Warum soll jemand gerade Sie wählen?
Naja, das liegt eigentlich auf der Hand, dass die Bundesthemen auch hier ins Land hereinspielen. Das kann man immer so trennen. Das war jetzt bei der letzten Streitkultur das Gleiche. Teuerung, ich habe gesagt, die erste Maßnahme ist, beschließt mit dem Nationalrat, dass die Steuern gesenkt werden. Das sind die gleichen Vertreter, sitzen im Land. Bitte, der Landeshauptmann ist Stellvertreter der Bundespartei, Obmann der SPÖ. Der hätte es in der Hand, hier Einfluss zu nehmen, dass man diese Beschlüsse und Gesetzesänderungen macht. Das kann ich mit einer einfachen Mehrheit machen. Bitte, im letzten Jahr hat die Republik Österreich erstmals die 100-Milliarden-Grenze überschritten. 9,5 Milliarden mehr Einnahmen aus Steuern. Bitte, das könnte man direkt der Bevölkerung zurückgeben. Da brauche ich keine Almosenpolitik mit irgendwelchen Kärntenbonus, Steuerungsausgleich. Da brauche ich nur die Steuern senken, und jeder, der sozusagen dann Sprit konsumiert oder andere Waren, der hat auf einmal schon den Bonus und den Vorteil.
Aber ist es Almosenpolitik, wenn man sozial Schwache in Zeiten einer massiven Teuerung unterstützt?
Es ist eine Almosenpolitik, wenn ich irgendwo hingehen muss und mir vom Postbeamten das auszahlen lassen muss, als wenn ich zum Beispiel die Steuern senke und das sofort weitergegeben wird. Das ist nicht einzusehen. Was macht die Republik Österreich, was macht der Finanzminister mit diesen Mehreinnahmen? Da muss er einmal Rechnung legen, er muss Rechenschaft legen und ich muss Ihnen sagen, er füllt offenbar wieder das Budget auf, das er während Corona verludern hat lassen, sage ich auf Deutsch gesagt, weil da sind ja 50 Millionen zum Beispiel Unterstützungszahlungen an Unternehmungen gezahlt worden, nach dem Gießkannenprinzip, 50 Milliarden, 4 Milliarden für Massentests und da frage ich mich wirklich, wer wird denn das alles rechtfertigen einmal und jetzt holt er sich halt wieder was herein und gibt es nicht sofort wieder her, damit er wieder sein Budget saniert. Das hat also mit haushaltsrechtlichen Grundsätzen überhaupt nichts mehr zu tun.
4 Milliarden Euro ist eigentlich ein gutes Stichwort, gute Zahl, weil das ist die ungefähr die Höhe des Schuldenstandes des Landes Kärntens. Was sind denn Ihre Ideen, um diesen Schuldenberg abzubauen oder zu verringern?
Ist eine gute Frage, dass man dann uns als Opposition fragt, dass wir das abbauen, was der Herr Kaiser aufgebaut hat.
Also Sie wollen Verantwortung übernehmen.
Das ist völlig richtig. Wir wollen Verantwortung übernehmen, aber nicht für die Schulden, die der Herr Kaiser gemacht hat. Da werden wir schon extra noch drüber nachdenken. Aber ich möchte auf die Thematik von Herrn Dollar-Kostic nochmal eingehen, weil es mir ganz wichtig erscheint, dass wir auch jetzt einen rechtlichen Rahmen schaffen, ein neues in Österreich. Weil Sie haben gesagt, das sind Themen, die vom Bund zu behandeln wären. Ist richtig. Aber ich behaupte einmal, dass der Verfassungskonvent 2002 bis 2005, damals gegründet vom Bundeskanzler Schüssel, ja gute Ideen gehabt hat. Nämlich eine komplette Entflechtung dieses Gesetzeswustes, der in Österreich herrscht und die Verfassung gehört neu geschrieben. Und daraus ist ja schlussendlich auch die Idee des Freistaates Kärnt entstanden vom Dr. Jörg Haider. Ne? Und wir haben ja diese Ideen aufgegriffen. Wir möchten zurückhaben diese Rechte, die uns genommen worden sind. Ich bin ja für Subsidiarität, das heißt, nicht nur das Land Kärnten soll mehr Rechte bekommen, auch die Gemeinden sollen mehr Rechte bekommen. Nur ein Beispiel, ein konkretes, die Gemeinden müssen den Abgang zahlen für die Landeskrankenhäuser und können dann mitreden. Das kann es ja nicht sein. Also wenn ich was zahle, dann muss ich mitreden können. Das ist nur ein konkretes Beispiel, weil uns einige gesagt haben, eine Freistaat-Idee ist ja völlig verrückt. Nein, das ist überhaupt nicht verrückt. Wir müssen die Rechte zurückholen zum Bürger, die Rechte zurückholen zu den Gemeinden und zurück zu den Ländern. Und dann können wir aber viele Dinge selber bestimmen, die zu bestimmen sind.
Wie wollen Sie das Gesundheitssystem in Kärnten sonst finanzieren?
Das Gesundheitssystem, das ist ein riesen Apparat. Wir wissen nur eins, dass es nicht funktioniert.
Das heißt Krankenhäuser zusperren?
Nein, das werden wir nicht tun. Wir müssen nur schauen, wie man das effizienter gestaltet. Man muss auch die Rolle der KABEC hinterfragen, ob die KABEC wirklich so effizient arbeitet, wie sie arbeiten könnte. Und ich behaupte einmal, dass es besser geht. Das ist ja nicht nur der Bereich Gesundheit, das ist ja der Bereich Ernährung, der Bereich Landwirtschaft, der Bereich Erziehung. Das sind ja viele Dinge, die komplett im Argen liegen. Und wenn wir gerade von der Bildung reden, ich frage mich, wozu wir diese Universität in Klagenfurt brauchen. Das ist ein Hort von Linksextremen, ne, die nichts anderes machen, als tagtäglich ihre Politik zu verbreiten. Und wenn ich den Schönberger hernehme, der Denkmal sprengen will, das ist ja unglaublich. Das hat ein Professor auf der Uni mit der Kärntner Geschichte zu tun. Das soll er leise sein, soll ich überhaupt nicht mitreden. Also das ist eine linke Geschichte. Ist eine linke Geschichte, aber schauen Sie, das ist auch ein Punkt, da muss man sich echt fragen, wozu brauche ich so eine Uni in Klagenfurt? Weil diese Abgänger, die braucht doch niemand. Und ich schlage vor, dass wir eine Uni in Klagenfurt einrichten, eine Medizin-Uni zum Beispiel, wo also wirklich die fehlenden Ärzte ausgebildet werden, wir nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich brauchen. Da haben wir draußen ein Gebäude bei der Hypo, das könnte wunderbar verwendet werden, machen wir doch eine Medizin-Uni. Diese Leute sind gefragt und holen wir Leben zurück nach Klagenfurt. Wir schauen uns Klagenfurt an, das stirbt ja aus. Das ist ja bereits eine halbtote Stadt. Und das ist ein Punkt, da kann man aussetzen.
Sehen Sie die Uni auch als, wie der Herr Clement, als linkssozialistische Kaderschmiede oder als Brennpunkt von linksradikalem Gedankengut?
Also ich würde nur zuerst noch auf die andere Frage gerne antworten, weil Sie gesagt haben, 4 Milliarden Schulden, das ist der Stand, den Kärnten hat. Sind da die 1,2 Milliarden drinnen, die aus dem Hypo-Skandal resultieren oder sind die da nicht drin? Die sind da drinnen, ja. Und da wollte ich nur dazu sagen, da wird uns jetzt als Erfolg verkauft, 280 Millionen sind jetzt zurückgeflossen. In Wirklichkeit wurde das Land Kärnten über den Tisch gezogen bei dieser HETA-Abbaugesellschaft. Von der Bayerischen Landesbank und auch selbst durch schlechte Verhandlungen, wenn man keine Besserungsklausel eingebaut hat. Also tatsächlich hat die Bayerische Landesbank, die hat einen Überschuss noch erwirtschaftet. Der eigentliche Schuldner, der Alteigentümer, kriegt alles zurück und noch eine Bonuszahlung. Und Kärnten hat sich die Haftungen damals zurückgekauft, dann hat es diese Notverstaatlichung ohne Not gegeben. Das wissen wir auch alle mittlerweile. Und jetzt zahlt das Land 1,2 Milliarden Und unsere Enkel und Enkelkinder werden das auch noch bezahlen, weil es der Landeshauptmann und seine Landeshauptmann-Stellvertreterin nicht geschafft hat, hier richtig zu verhandeln, dass nicht das Land letztlich auf den ganzen Kosten sitzen bleibt, obwohl bei der Abbaugesellschaft, Täterabbaugesellschaft, mehr hereingebracht wurde, als Schuldenstand vorhanden war. Also und jetzt von einem Erfolg zu sprechen, ist eigentlich ein Riesenskandal, und das ist auch von den Medien bisher nicht beleuchtet worden. Das müsste man einmal in den Scheinwerfer stellen, was da passiert ist.
Aber die 280 Millionen müsste man von den 1,2 Milliarden
abziehen. Die müsste man abziehen, aber die wären auch erst später fällig. Das heißt, das ist ja noch nicht da, das Geld, und das ist eine Rate, die man dann heranziehen muss, um die 1,2 zurückzuzahlen. Und jetzt stellt sich in der Öffentlichkeit die Frage, wie wollen wir das veranlagen oder was? Das können wir nicht veranlagen, das müssen wir zurückzahlen.
Aber was sind Ihre Ideen, um diesen Schuldenberg abzubauen?
Also schauen Sie, ich als jemand, der völlig neu mit einer Partei antritt, muss sich einmal das Budget anschauen. Ich habe jetzt nicht da sofort alle Positionen am Radar. Man wird das genauer analysieren müssen. Ich glaube, dass einfach die Politik, die Altparteien in der Politik nicht geeignet sind, hier richtig zu haushalten. Da werden also Gelder mit beiden Händen rausgeworfen. Ich will jetzt gar nicht über Corona reden. Das ist ja wieder eine Sonderphase gewesen. Also da hat man ja überhaupt Geld abgeschafft und Grundrechte auch mit gleich dazu. Aber was jetzt den normalen Haushalt betrifft, muss man sich einmal anschauen, was da die Parteien überhaupt einmal kassieren. Man müsste für Verschlankungen sorgen, ob der Landtag in dieser Art und Weise überhaupt bestehen muss. Wenn er die wenigen Kompetenzen hat, ist auch zu hinterfragen. Also wenn jemand als normaler Staatsbürger, mündiger Staatsbürger da in die Politik geht, dann findet er viele Positionen, wo es großes Einsparungspotenzial gibt.
Aber der mit Abstand größte Budgetbrocken im Kärntner Landesbudget sind die Bereiche Gesundheit und Pflege. Wo konkret kann man da sparen?
Naja, also ich glaube, dass die Kabeck ein riesen Wasserkopf ist und dass man da sehr wohl durch gezielten Mitteleinsatz mehr herausholen kann. Also Sie haben ja gerade das letzte Mal gehört, nicht, von diesem Protest der Ärzteschaft, dass also auch mit dem, was jetzt gezahlt wird, die Patienten nicht wirklich lege artis versorgt werden können. Und das finde ich, das ist erschreckend. Oder dass zum Beispiel jetzt die Politik sagt, sie interessiert sich, um den Ärztenotdienst richtig abzusichern und zu finanzieren. Am Ende einer Legislaturperiode von 5 Jahren oder der Landeshauptmann sagt so, und jetzt gibt es direkte Demokratie, man darf mit der Bürgerkarte abstimmen. Alles passiert am Ende einer Legislaturperiode. Und das ist einfach keine glaubwürdige Politik, weil da frage ich mich dann, was hat man in den letzten 5 Jahren getan?
Kommen wir zum Thema erneuerbare Energie. Sie beide sprechen sich ganz klar gegen Windräder in Kärnten aus. Warum?
Ganz einfach, die Windkraft wird bei uns nicht gebraucht, weil sie von den Zahlen her gar nicht notwendig ist. Wir haben ja durch die Wasserkraft bei uns fast eine 100%ige Abdeckung der erneuerbaren Energien. Und vor kurzem sind ja Fragebögen ausgegangen, wahrscheinlich an Sie auch, Herr Duda-Kostic, bezüglich dieser EEG oder wie die heißt, Initiative, die gefragt, ob wir bereit wären, Windkrafträder aufzubauen, um andere Bundesländer zu versorgen. Jetzt muss ich mal nachdenken, habt ihr mal rechnen gelernt? Also ich glaube nicht. Das ist ja auch die Eigenschaft der Grünen, dass sie das Rechnen und Fakten befreite Denken haben. Aber das ist ganz klar abzulehnen, und das sage ich Ihnen wieso. Denken Sie einmal nach, erstens, wie diese Windkrafträder aufgebaut sind. Das ist zum Beispiel im Kern drin Balsaholz, das kommt aus Amazonien. Das heißt, man holzt da Amazonienwälder ab, um das aufzubauen. Das Zweite ist das, wenn irgendwann einmal das Kabel gezogen werden muss, dann viel Spaß. Da bauen Sie riesen Betonsäulen hin, mitten in die Landschaft, müssen Kabel ziehen, und dann denken Sie, irgendwann, wenn die abgebaut werden. Diese Windräder, die Rotorenblätter, die kann man gar nicht entsorgen. Die werden einfach eingegraben irgendwo im Wüstensand. Und die Betonblöcke bleiben in der Landschaft stehen, weil die wird dieser Windkraftbetreiber nicht mehr abbauen.
Aber mit Liftsäulen und Sesselliften haben Sie kein Problem?
Schauen Sie, das ist auch schonend zu machen, habe aber kein Problem, weil das auch sehr schonend eingebaut wird und eingepflanzt wird in die Landschaft. Also natürlich, man soll es nicht übertreiben, keine Frage. Ich bin auch nicht dafür, dass man alles zu betoniert. Ich bin auch dafür, dass die Wanderer, die ohne Liftsäulen auf die Berge gehen wollen, auch diese Gelegenheit haben. Aber gehen wir zurück zu der Energiefrage. Da wird immer gesagt, die Grünen seien die Experten. Ich gebe Ihnen hundertprozentig Garantie darauf, dass die Frau Vogler und wie sie alle heißen, nicht einmal nachrechnen können, von was sie da reden. Das sind alles nur Floskeln, das wird daher plappern. Und zurück auf Kärnten, ganz konkret, wir haben hier Wasserkraft, und wenn wir zusätzliche Energien brauchen, dann schlage ich vor, erstens einmal ein bisschen Energie sparen, das kann man sehr viel erreichen. Zweitens aber bei uns die Wälder, die wachsen extrem nach. Also jedes Jahr wächst ja von Hektar Wald 8 Festmeter nach. Und schauen Sie mal in die Wälder, was denn bis sie unterwegs sind. Ich bin sehr oft in den Wäldern und schauen wir an, was da passiert. Die Forstwirte und die Landwirte haben da mal die Möglichkeit mehr, ihre Wälder richtig zu bewirten, weil sie die Kräfte nicht mehr haben, die Arbeitskräfte nicht mehr haben, das Holz verfault bei uns. Das heißt, das ist ein Riesenpotenzial an nachwachsenden Rohstoffen, das nicht genutzt wird. Das ist einmal ein Thema, das unbedingt angeschaut gehört, weil schauen Sie da runter an dieses Fernheitswerk, das da im Süden steht, im Osten steht es, woher kommt denn das Holz? Das holt man aus Kroatien, das kann es doch nicht sein. Und das ist in meinen Augen auch nicht sinnvoll. Also da gibt es schon sehr, sehr viele mögliche Ansätze, aber ich behaupte noch einmal, die Grünen und die Schwarzen, ich weiß nicht, was der Gruber ist jetzt, Schwarz oder der Kies oder keine Ahnung, was der für Farbe jetzt hat, aber die sind wirklich Lobbyisten für die Windkrafträder und das brauchen wir in Kärnten nicht. Das ist eine Verschandelung der Landschaft und deswegen nein zu Windrädern und ja zur erneuerbaren Energie, die in Kärnten
die,
da
die
ist.
Die KELAG wird Ihnen entgegenhalten, Windräder braucht es auch für das Thema Netzstabilität, gerade für den Winter, wenn die Wasserkraft weniger...
Das ist so nicht, ich war schon, wie die KELAG argumentiert, die KELAG sollte man bei sich nachschauen, was den Strom überall hinbringt und ob das wirklich stimmt, ist aber ein Vorwurf, der auch bei der Streitkultur gebracht worden ist, ob die KELAG billig Strom nach Slowenien verkauft und wir müssen ihn teuer bezahlen als Kunden.
Warum sind Sie gegen Windkraft?
Wir sind nicht strikt gegen Windräder, sondern ich habe immer die Position vertreten, dass man natürlich sich Gedanken machen muss über einen sinnvollen Mix an Energiegewinnung. Und nach dem derzeitigen Stand fehlt mir ein Konzept, das mir nachweist, dass man diese Windräder wirklich braucht. Das ist eine Interessensabwägung, weil interessanterweise sagen ja viele, ja, die Windräder sollen kommen, aber sie sollen nicht bei mir stehen, gell? Also irgendwo anders. Das ist so wie bei den Flüchtlingen. Köfer sagt, ja, brauchen wir auch in Kärnten, aber nicht im Spital. Also so kann es nicht funktionieren. Man braucht da einfach eine breitere Betrachtungsweise und daher sind wir nicht strikt dagegen. Aber derzeit sehe ich keine Veranlassung mit dem, was uns vorliegt. Man müsste die Wasserkraft einfach forcieren. Das ist eigentlich die Ressource, die Kärnten hier lokal im Land hat. Und mit der könnte man durchaus das Auslangen finden. Ich glaube, das sieht die KELAG ähnlich. Die KELAG fordert jetzt nicht auf Biegen und Brechen Windräder, sondern das ist einfach, das ist in diesem Mix, den man angesprochen hat, enthalten. Aber man könnte sehr wohl auch das Hauptaugenmerk auf die Wasserkraft legen.
Wie halten Sie es mit Photovoltaik auf Freiflächen?
Ja, Photovoltaik ist sicherlich eine Alternative und man sollte das auch durchaus im Blick haben. Nur wie stellt man sich das vor? Man kann ja nicht alle Dächer irgendwo in Anspruch nehmen. Nicht? Also da brauche ich ja auch die Flächen, um da wirklich das Potenzial zu erreichen, das dann messbar ist. Und grundsätzlich sage ich zu Photovoltaik ja, aber das ist natürlich auch ein Problem mit dem Eigentum, weil wie stelle ich das dann alles auf? Die KELAG kann sich nicht alle Dächer holen.
Das ist ja die Frage gewesen, glaube ich, Photovoltaik auf Freiflächen. Und das ist entschieden abzulehnen, weil wir haben genug Flächen, die zu verwenden sind. Das sind geringe Prozentsätze erst an Dächern genützt, die man nützen könnte. Ich bin dafür, dass man diese Photovoltaik-Offensive macht, aber unter zwei Gesichtspunkten. Erst einmal muss das ganze Förderwesen vereinfacht werden. Es ist ein Hürdenlauf für die Leute, die jetzt Photovoltaik machen. Materialien sind ja vielfach auch nicht dort derzeit, aber herzugehen und Freiflächen, die landwirtschaftlich nutzbar wären, zu verbauen für Photovoltaik, das ist doch absoluter Unsinn.
Gibt Flächen, die schwer zu bewirtschaften sind, wird argumentiert, die wenig Ertrag bringen?
Ich weiß schon, wie argumentiert wird, nur das kann ich anders regeln. Wenn ich in der Landwirtschaft tätig bin und weiß, wie man Flächen auch wieder fruchtbar macht, dann muss man es von einer Seite angehen und nicht die einfach versiegeln mit Photovoltaik. Ich komme selbst aus der Landwirtschaft, ich weiß, wovon ich rede.
Herr Todor-Kostic, sollten Sie es in den Landtag schaffen, wäre auch eine Regierungsbeteiligung ein Ziel oder würden Sie es dann als Oppositionspolitiker anlegen?
Ich habe das schon mehrfach beantwortet und unser Zugang ist, dass wir natürlich mit einer gewissen, mit einem gewissen Protest antreten gegen das System, auch wenn man jetzt immer sagt, was ist das System, also ich sehe auch ein System, das also so funktioniert, dass man also neue Kräfte, die jetzt völlig sich völlig unabhängig aus dem Volk bilden, nicht unbedingt mit offenen Armen erwartet und empfängt.
Neue Kräfte, die beim ORF diskutieren dürfen, bei uns diskutieren dürfen.
Ja, ja, das, aber trotzdem klagen viele Menschen draußen, dass sie von Vision Österreich noch nichts gehört haben. Woran liegt das jetzt? Liegt das
vielleicht jetzt an ihren Social Media Kampagnen?
Ja, die Social Media Kampagnen sind nicht ausreichend, weil die Leitmedien haben halt eine eigene Funktion und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt halt in ständiger Rechtsprechung, dass das auch ein öffentlicher Auftrag für die Medien ist. Aber das wird halt dann irgendwie so augenzwinkernd zur Kenntnis genommen. Dann bringt die kleine Zeitung zum Beispiel bei der nächsten Diskussion der Spitzenkandidaten alle Gesichter, Grüne, Neos, und dann steht unten, und auch die Kleinparteien dürfen mitdiskutieren. Wie kommt die kleine Zeitung dazu, uns als Kleinpartei im Vergleich zu den Neos zu bezeichnen? Die Neos sind in Kärnten nicht im Landtag, die Neos haben weniger Unterstützungserklärungen bekommen und die Neos sind bei der einzigen Umfrage, die derzeit aufscheint, mit 4% hinter der Vision Österreich mit 5%. Jetzt frage ich Sie,
es wird ja noch Umfragen geben, nein, bis zum Wahltag.
Aber wir haben noch keine.
Und die Neos sind auch eine Partei, die im österreichischen Nationalrat vertreten.
Okay, okay, umso schlimmer für die Neos, dass sie nicht im Landtag sind, weil wir haben mit einem Nullbudget, haben wir diese Repräsentanz in der Öffentlichkeit bereits erreicht und da gibt es Parteien, die sind im Nationalrat und schaffen es nicht einmal in den Landtag und schaffen es nicht einmal mehr Unterstützungserklärungen als wir zu bekommen. Also das wollte ich nur dazu sagen. Aber was war jetzt noch die Frage?
Ob Sie in die Oppositionsrolle wollen oder
auch so, ja, genau, regieren würden. Natürlich, wenn man als Partei antritt, dann hat man auch das Ziel, mitzuregieren. Keine Frage, weil das wäre ja unglaubwürdig, wenn man sagt, ich will jetzt auf alle Zeiten in Opposition bleiben.
Also Sie wollen Teil des Systems werden, das Sie immer kritisieren.
Nein, man kann also durch eine Regierungsbeteiligung sehr wohl dann eigene programmatische Punkte umsetzen und das sehr wohl dann auch die Änderung des Systems beeinflussen. Das ist natürlich ein Prozess und ich bin überzeugt, dass Vision Österreich, wenn wir in den Kärntner Antrag kommen, auch in Gesamtösterreich eine große Rolle spielen wird.
Herr Clement, Sie haben eine Tafelaktion gegen Asylwerber, Asyl- und Ausländerkriminalität gestartet. Wie weit wollen Sie noch gehen?
Das ist eine gute Frage. Sie sagen, wie weit wollen wir noch gehen? Viel weiter. Weil das, was jetzt passiert ist, das ist jetzt nun mal die Spitze des Eisberges. Das heißt, auch diese Darstellungen, die wir sehen auf unseren Plakaten, was da in Klagenfurt passiert ist und was immer wieder passiert, wird ja schon geflissentlich unter den Tisch gebracht. Na, die Migranten, die haben nicht mehr Kriminalität als die Einheimischen. Na, aber ich habe es noch nie erlebt und ich bin wirklich jetzt schon bald 60 Jahre, dass bei uns da die Messerstecher durch die Gegend gehen und Frauen abstechen.
Also wird in offiziellen Kriminalstatistiken auch nicht verschwiegen.
Gott sei Dank sagen Sie das. Wunderbar, dass Sie das sagen, brauche ich das nicht sagen. Und jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter. Da sind wir die Frage gestellt, Herr Dola Kostic, ob wir bereit wären, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen aus zwei Gründen. Erstens, weil wir, so wie er da sagt, das System von innen bekämpfen wollen. Und diesen Leuten, die sie vom System abgewandt haben, wieder herzuholen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir was mitzureden haben, wird die Migration sofort beendet. Und nicht nur das, es gibt auch Rückführungen. Wir werden dafür sorgen, dass es Rückführungen gibt von ich sage mal, Migranten, die bei uns sowieso keine Chance auf Asyl haben. Das sind ja Leute, die aufgrund des Wohlstandes herkommen. Das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Die haben ja mit Asylanten nichts zu tun. Und wenn Sie die Genfer Flüchtlingskonvention anschauen, da stehen ganz andere Sachen drin, als die Beweggründe, die Herrschaften an der Grenze
vorgeben. Aber wie redlich ist es, Flüchtlinge unter einen Generalverdacht zu stellen?
Das ist nicht redlich. Das unterscheide ich sehr wohl. Es gibt natürlich viele Asylanten, die zu Recht herkommen, weil sie politisch verfolgt werden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber heute ist die Masse da, und wir haben jetzt 100.000 gehabt 2022, und glauben Sie, dass die alle politisch verfolgt sind? Das ist doch nicht der Ernst. Da sind viele dabei, die nur aufgrund des Versprechens kommen, kommen zu Österreich und Deutschland, ihr kriegt es bezahlt, bezahlt, bezahlt. Und es gibt ja auch viele Zettel, die es auf der Grenze finden, wo die österreichische Regierung Werbung macht dafür. Na, wenn Sie in den Ungarn bleiben wollt, kommt es zu uns, kein Problem. Braucht ihr unterschreiben, kommt es zu uns. Kriegt ihr Geld, kriegt ihr Unterstützung und so weiter. Und das hört ja dabei nicht auf. Jetzt sage ich Ihnen ein persönliches Erlebnis. Wir sind in der Bahnhofstraße und sehen da, wie alte Leute im Papierkosten oder im Papierkübel rumwühlen müssen, um ihren Hunger zu stillen. Das können Sie jeden Tag bei uns anschauen. Auf der anderen Seite sehe ich bei der BH gleich um die Ecken Mercedes und SUV stehen mit ukrainischen Kennzeichen, wo die Frauen mit Pelzmitteln ihre Grundversorgung abholen gehen. Also ich würde mir wünschen, dass unsere Obdachlosen und unsere armen Leute, Pensionisten, ebenfalls einen Zuspruch bekommen würden, wie diese Leute, die da eigentlich noch nie bei uns was eingezahlt haben, die hofiert werden. Und jetzt sage ich noch was zu den Obdachlosen. Ich habe sehr gute Informationen von diesen Leuten, weil wir bei uns im BZÖ-Büro Suppe ausgekocht haben. in diesen kalten Tagen, wo es wirklich eiskalt war, haben wir gesagt, wir kochen die Suppen, ich habe sie persönlich gekocht, wir haben dort ausgeschöpft den Leuten und haben mit ihnen geredet. Und da haben wir Dinge gehört, das mit denen gar nicht bringen, weil es wirklich erschütternd ist. Um diese Menschen kümmert sich niemand. Das sind Menschen, die oft unschuldig in der Obdachlosigkeit geschlittert sind, die uns Geschichten erzählt, die man gar nicht glauben kann.
Es gibt und mehrere Anlaufstellen in Kärnten.
Ich weiß, völlig richtig.
Genau um diese Menschen
genau um die geht's. Und ich war beim Eggerheim, ich war mit denen überall, wo sie sind und auch bei den Schlafstellen, wo sie zum Teil waren, bis es dann richtig kalt war. Ich will damit nur sagen, ich habe mir diese Problematik angeschaut und es sind erschütternde Geschichten dabei, wo man sagt, das kann nicht wahr sein. Junge Leute mit 30, 40 Jahren, die vor kurzem noch im Berufsleben waren, sind auf der Straße. Um die kümmert sich aber niemand.
Aber warum spielen Sie Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus?
Ich spiele niemanden aus. Ich möchte nur haben, dass die Kärntner die gleichen Rechte haben, wie die Leute, die zu uns daherkommen als Gäste.
Ja? Würden Sie auch auf Tafeln oder auf Plakaten gegen Ausländer protestieren?
Ich wollte nur sagen, vielleicht kann man die Statements ein bisschen kürzen, dass wir ein bisschen mehr zu Wort kommen, wechselseitiger, weil sonst bin ich da im Hintertreffen und ich will eigentlich jetzt nicht schwafeln, sondern ich will eigentlich klare Statements abgeben. Und Vision Österreich geht da ganz einen anderen Weg. Also wir wollen nicht Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielen, sondern wir stehen als Kraft in der Mitte. Wir lassen uns weder links noch rechts irgendwo hindrängen und unsere Position ist ganz klar. Wir haben einen humanitären Auftrag, Österreich genauso in der Europäischen Staatengemeinschaft, wo aber die Verständigung nicht wirklich funktioniert, das muss man sagen, weil verschiedene Länder machen zu und andere nehmen auf. Das geht natürlich nicht, das hilft weder den Flüchtlingen, also den Migranten, noch der Bevölkerung, wenn man da alle unkontrolliert reinlässt. Das ist, glaube ich, klar. Wir fordern daher, dass das Gesetz angewandt wird. Also was derzeit passiert, ist nicht, ist eigentlich Amtsmissbrauch der Republik ständiger, weil man versucht, die Grenzen nicht zu kontrollieren. Ich muss jetzt schauen einmal, wer kommt da wirklich als Asylant her, wer kann also seinen Asylantenstatus beim Eintritt bescheinigen, und das ist einmal das Eintrittsticket. Und wenn das jetzt zu so einer Völkerwanderung führt, wie es aktuell passiert, dann muss man eben das Schengen-Abkommen aussetzen kurzfristig und die Grenzen kontrollieren, um zu schauen, wer kommt da herein und wer kommt überhaupt als Asylant in Frage. Das heißt, wir wollen Ressourcenstärkung bei einer Grenzkontrolle und wir wollen dann schnellere Abwicklung von Asylverfahren, und das soll jeder, der politisch verfolgt ist, auch hier dann nach den Kapazitätsmöglichkeiten in Österreich herein dürfen, aber das muss eben geregelt sein. Und wir sind aber nicht für die Abschaffung eines Asylantenstatus, sondern das ist meines Erachtens unmenschlich, weil es gibt eben politisch verfolgte Menschen, und dafür sollte Österreich auch offen sein.
Was wäre die erste Maßnahme, die Sie bei einem Einzug in den Landtag fordern würden?
Das ist jetzt eine gute Frage. Da gibt es nämlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Die erste Maßnahme wäre, dass man die Mittel der direkten Demokratie und der offenen Demokratie ausbaut. Das gibt es nämlich auch auf Landesebene, wird leider völlig außer Acht gelassen. Die Menschen kennen also Volksbegehren und Volksabstimmungen ja nur auf Bundesebene. Wann hat es da einmal irgendwo im Land was gegeben?
Ja, gerade im Vorjahr oder vor zwei Jahren, das ist auch durchaus erfolgreich gesehen, Volksbegehren mit der Forderung nach mehr öffentlichen Seezugängen, Veräußerungsverbot für...
Ja. Das ist aber viel zu wenig. Also unser Ziel ist, dass man mit der Bevölkerung auf Augenhöhe regiert, und das heißt, dass man die Bevölkerung also ständig mit einbindet, dass man ständig Veranstaltungen macht, eben Bürgerparlamente oder Bürgerpartizipation gelebte einführt, damit die Menschen auch sehen, was tun die Abgeordneten. Es soll auch, jeder Abgeordnete von uns soll gläsern sein. Den sollte man per Mausklick auf der Website finden. Da soll stehen, wofür hat er gestimmt, wogegen hat er gestimmt, wofür steht er, dass die Menschen sich was vorstellen können. Also nicht nur immer Handteil heben in den Parlamenten, das ist zu wenig für uns. Wir brauchen einfach den ständigen Kontakt mit dem Volk. Und wir wollen auch einen Stimmungsbarometer einführen, damit man auch sieht, wie steht das Volk zu verschiedenen Maßnahmen. Ich meine, wenn da jetzt die österreichische Bundesregierung zum Beispiel Kredite unterstützt für die Ukraine durch Haftungsübernahmen, um da, weiß ich nicht, noch weitere Panzerlieferungen oder was zu ermöglichen, dann muss man sagen, ich glaube, dass das Volk überwiegend nicht einverstanden ist damit. Und ich glaube auch, dass das Volk mit der Aushöhlung der Neutralität nicht einverstanden ist. Und da gibt es eine Bundesregierung, die ist 2019, also weit vor Corona, gewählt worden, die hat keine Legitimität mehr. Also da sind ja ganz andere Akteure drinnen, und das Volk wird einfach daneben auf die Seite geschoben, und der Bundeskanzler und der Bundespräsident machen, was sie wollen, weil sie gewählt sind.
Ja, gewählt sind ja die einzelnen Parteien, die Abgeordneten, die Parteien, ja. Die Abgeordneten zum Nationalrat, und die sind ja zum Großteil noch
Aber realpolitisch schaut es anders aus. Realpolitisch tritt jemand an. Das war damals Sebastian Kurz, der ist gescheitert mit seinem Kabinett und jetzt gibt es halt noch Nachfolger. Da sind verschiedene Personen aus seinem Kabinett noch drinnen, aber auf der anderen Seite, Nehammer zum Beispiel ist nicht als Bundeskanzler gewählt worden und der Bundespräsident hat sicher auch keinen Auftrag bekommen, unsere Neutralität auszuhöhlen.
Aber Sebastian Kurz ist auch einmal angetreten mit dem Credo quasi neuer Stil. Das klingt fast ein bisschen nach Ihren Ideen.
Ja, nur ist der Unterschied, dass Sebastian Kurz für mich eine Plastikfigur war, die man also kreiert hat aus einer Altpartei und wir sind Menschen aus dem Volk, die noch nirgends mit Parteien in Zusammenhang waren. Wir mussten eine Partei gründen, um unser Vorhaben, das System über das System zu ändern, überhaupt verwirklichen zu können.
Weil Sie die Ukraine-Unterstützung angesprochen haben, wie halten Sie es mit den Russland-Sanktionen?
Ja, ich halte das für hinterfragenswürdig, weil wenn dann Europa sicherheitspolitisch und auch was die Versorgung der Bedürfnisse betrifft, sich selbst schadet durch Sanktionen und Russland letztlich das Gas dann nach China oder woanders hin verkauft, dann sage ich, dann habe ich da einen Anachronismus, der nicht passt. Also die Menschen sind mit dem auch nicht einverstanden. Und Österreich könnte da eine eigene Rolle einnehmen aufgrund des Neutralitätsstatus und das vermisse ich. Und ich vermisse auch, dass man das Volk hier befragt, weil die Menschen sind mit dem nicht einverstanden, was da passiert. Und vor allem auch nicht mit zusätzlicher Lieferung von Kriegsgerät in die Ukraine, um dann den Krieg noch zusätzlich zu befeuern. Was glauben die Menschen, was die Ukraine dort machen kann, die ja auch alles das, was sie von den Amerikanern bekommt, ja wieder zurückzahlen muss. Das sind ja keine Geschenke. Das ist ja alles ein Fass ohne Boden. Und mit Russland in einem Krieg zu bleiben und zu glauben, man kann mit Kriegsgerät dann dadurch Frieden schaffen, das funktioniert nicht.
Aber das heißt, Sie würden hinnehmen, dass Russland die Ukraine annektiert und dann vielleicht sich die nächsten Länder aussucht?
Naja, dass Russland annektiert, kann man ja nicht wirklich sagen, weil im Hintergrund steht der Amerikaner und die NATO und Sie wissen ganz genau, Herr Fercher, dass die NATO-Osterweiterung diesen Konflikt auch mit befeuert hat. Und da muss man sich auf den Verhandlungstisch setzen. Man kann nicht Russland immer weiter zurückdrängen. Die NATO spielt da eine sehr starke Rolle. Und das vermisse ich auch zum Beispiel bei der Berichterstattung. In den westlichen Medien wird also das völlig ausgeklammert. Und es wird auch so getan, als ob der Krieg erst seit einem Jahr begonnen hat. In Wirklichkeit gibt es den Krieg unter Anführungszeichen auf verschiedenen Schauplätzen seit 9 Jahren.
Wir haben immer wieder darüber berichtet, wie auch die Historie ist, auch Minsker Friedensabkommen und so weiter und auch die Rolle der NATO und zuletzt auch breit die Diskussion, wie sinnvoll sind tatsächlich die Sanktionen, wie sinnvoll sind...
Das stimmt, also die kleine Zeitung hat da, muss ich sagen, sowieso eine andere Rolle eingenommen.
Aber das ist ein Thema, bei dem Sie sich treffen, Russland-Sanktionen.
Die Redezeit, glaube ich, ausgeglichen, gehört ja. Kostic. Ich glaube, jetzt sollte man nicht über das Thema Russland und...
Vielleicht nur eine kurze Antwort dazu.
Ganz kurze Antwort. Ich kann das, was der Herr Dr. Kostic sagt, unterstreichen. Aber das trifft jetzt nicht den Kern der Wahlkampf.
Und genau, deswegen würde ich nochmal zurückkommen, damit man
auch... Ich würde mich gerne das, was der Herr Dr. Kostic gefragt worden ist, auch beantworten. Was würden wir tun? Das Erste, was ich tun würde, wäre nochmal ganz, ganz massiv darauf hinweisen, was in unserer Bevölkerung passiert mit der Umkehrung der Bevölkerungspyramide. Das heißt, wir haben ein sterbendes Land. Wir haben festzustellen, dass wir keinen Nachwuchs und keine Jugendlichen mehr haben, also sehr, sehr wenig. Und dass wir in wenigen Jahren 40.000 Arbeitskräfte brauchen würden, um überhaupt die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Das hat ja auch die Industrielle Vereinigung gesagt, das wissen Sie. Und das ist ein Problem, das lässt sich von heute auf morgen bewegen. Ich kann nicht von heute auf morgen 40.000 Menschen produzieren. Das geht ja nicht. Die Chinesen machen es vielleicht irgendwo in ihren Laboren. Aber wir können das nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, unsere erste Initiative wäre, Babygeld einführen, Müttergeld einführen. Und es muss eine Wahlfreiheit gegeben sein für Mütter, bei ihren Kindern zu bleiben, zumindest bis zum dritten Lebensjahr, weil das brauchen die Kinder in ihrer Entwicklung. Urvertrauen aufbauen und so weiter, das kennen sie alles.
Also noch mehr Geld verteilen.
Das heißt, Geld dorthin geben, wo es eine Investition in die Zukunft ist. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir brauchen wieder Familien, die gut aufgestellt sind. Wir brauchen Mütter, die Wahlfreiheit haben, ihre Kinder zu versorgen und nicht gezwungen werden, bei der Billerkasse irgendwo zu stehen und ihre Kinder wieder abgeben müssen, irgendwelche Betreuungseinheiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um diese Negativspirale aufzufangen. Das ist der erste Punkt, den wir machen würden. Und damit würden wir den Menschen dann wieder Hoffnung geben, dass sie dann etwas mehr Ruhe haben. Dann kommt aus der Familie der Druck heraus. Ich kann zu Hause bleiben. Und damit verbunden aber auch gleichzeitig die andere Seite der Generationen. Wir haben die älteren Menschen, die alten Menschen, die Pflegebedürfnisse haben. und wo also mit viel, viel Geld, wirklich mit Millionen, aber Millionen Pflegekräfte gesucht werden, um diese Pflegebedürftigen zu versorgen.
Warum wo wollen Sie denn diese Pflegekräfte herbringen?
Warum gehen wir jetzt nicht her? Ja, eben, die kriegen wir nicht so leicht, haben Sie völlig recht. Und warum gehen wir jetzt nicht her und sagen, wir geben den pflegenden Angehörigen volle Abgeltung für ihre Tätigkeit und uns ja sozial versichern. Das ist bei Weitem billiger und hilft vor allem diesen Menschen, die gepflegt werden. Die haben doch viel lieber die Tochter zu Hause, den Sohn zu Hause oder Verwandte zu Hause, die sie pflegen, als irgendeine Kraft aus irgendwoher. Das heißt, das sind zwei Maßnahmen, die wir ganz konkret umsetzen würden und die würden also wirklich sehr, sehr viel Beruhigung in dieses ganze Drama bringen.
Drei Punkte, wirklich konkrete Punkte, wie Sie den Wirtschaftsstandort Kärnten stärken wollen. Bitte wirklich kurz.
Das liegt, glaube ich, auf der Hand einmal, dass man den Flughafen wirklich zu einer Anbindungs- und Schlüsselstelle für auswärtige Unternehmen auch macht. Gell? Das ist also
sicher. Indem man ihn zurückkauft oder mit dem Mehrheitseigentümer gemeinsam entwickelt?
Ja. Ich habe es immer wieder gesagt, ich verstehe nicht, warum man hier einen Vertrag abschließt, wo sich eine Leistungsverpflichtung des Investors ergibt und die dann nicht durchgesetzt wird. Also wenn der nicht bereit ist zu investieren, dann ist es zurückzukaufen. Da gibt es also meines Erachtens kein Hin- und Herdeuteln. Der Landeshauptmann stellt sich da auf den Standpunkt, er darf zuwerten. Ich halte das für unvertretbar, auch rechtlich für unvertretbar, weil es kann ein Politiker nicht sagen, ich halte jetzt den Vertrag für das Land nicht ein, weil mir der sympathisch ist oder unsympathisch oder weil ich noch an ihn glaube. Also ich glaube, dass der Investor seine Position verspielt hat und dass man eigentlich zurückkaufen hätte müssen, schon lange. Das ist einmal der erste Punkt. Und dann wird man natürlich auch, Kärnten ist ein klassisches Tourismusland und man wird auch weitere Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit das auch ein Wirtschaftsland wird. Also wenn ich in Wien bin oder was, sagen alle, ja, in Kärnten bin ich ganz gerne auf Urlaub und da gefällt es mir, gell, aber die Infrastruktur, die wir da vorfinden und auch die arbeitsbereiten Menschen, also junge Menschen wandern ab in die Bundeshauptstadt, weil sie sagen, dort können sie karrieremäßig was erreichen und in Kärnten geht das nicht. Also das sind meines Erachtens schon einmal zwei Hauptknackpunkte, wo die Politik versagt. Aber ja, als dritter Punkt wäre es einfach wichtig, dass man jene Branchen herausfiltert und da wäre die Wirtschaftskammer am Zug, dass man also Klein- und Mittel, die Ansiedelung von Klein- und Mittelbetrieben hier ganz konkret fördert und das sollte auch branchenbezogen passieren und da fehlen mir die Konzepte. Also wenn ich mir das anschaue, fischt man da irgendwie im Trüben.
Mhm. Herr Clement, drei Punkte zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts.
Nur ein Vorsatz dazu, der gute Peter Kaiser hat eine Broschüre rausgegeben, nennt sich Straleka, strategische Landesentwicklung Kärnten.
Und da lesen Sie jetzt Ihre Vorschläge raus.
Ich sage nur als Vorsatz, immer aufpassen, was ich sage. Dieser Vorsatz muss mir gegönnt sein, weil da werden viele, viele Gelder hineingesteckt, um irgendwie Konzepte zu entwickeln. Ja, dabei ist es so einfach. Und diese drei Punkte sage ich jetzt ganz einfach. Das ist gescheitert. Was der Peter Kaiser da gemacht hat, ist gescheitert, kostet zigtausend Euro. Es ist zwar schön gegendert, nicht, aber lesen kann man es eh nicht. Aber der Punkt ist ganz einfach. Worauf beruht die jetzige Stärke Kärntens? Erstens einmal auf der Landwirtschaft, auf dem Tourismus und auf der neu aufsteigenden Geschichte mit Photovoltaik, mit Betrieben wie Infineon und so weiter. Das heißt, diese drei Bereiche, die jetzt schon gut funktionieren, müssen auch gestärkt werden. Erstens brauche ich eine eigene Versorgung von landwirtschaftlichen Produkten hier und das muss so funktionieren, wie wir es in Kärnten machen, wie wir es gewohnt sind. Da brauche ich keine Mehlwürmer, da brauche ich keine Hausgrillen irgendwo ins Mehl hineingemahlen. Gehen Sie einmal zu meinem Bruder der Biolandwirtschaft und muss Brot backen und alle drei, vier Wochen kommt der Kontrolleur. Wenn der irgendwo einen Wurm drin hat, na, Gnade ihm Gott, dann machen sie den Betrieb zu. Das heißt, eine gesunde Landwirtschaft mit gesunden Produkten und da muss auch die Landwirtschaft hier gefördert werden. Und was ich früher schon gesagt habe, im Einklang damit die Forstwirtschaft, um Energie bereitzustellen. Erster Punkt, zweiter Punkt, Gastgewerbe. Wir haben in Kärnten, so wie es der Dr. Kostisch gesagt hat, ein wunderschönes Land, wo die Leute gerne herkommen. Die kommen im Winter wie im Sommer. Warum gehen wir nicht her und machen eine komplette Reduktion der Getränkesteuer, um den Wirten zu helfen? Wir setzen einfach die Getränkesteuer aus und nebenbei bemerkt, können wir der Polizei einmal sagen, ihr braucht nicht hinter jedem Baum beim Gasthaus stehen und die Leute kontrollieren und müssen einmal ein Achtel mehr trinken. Natürlich, ich bin nicht dafür, dass die Leute besoffen mit dem Auto umfahren, aber diese Jagd der Polizei gegenüber den Gästen in Kärnten muss auch nicht sein. Also Punkt 2, Gastwirtschaft und Tourismus. Da können wir sehr viel tun. Da haben wir ein einzigartiges Land, das wir da hier bewerben können. Und der dritte Punkt ist der, dass wir eben auch der Punkt Photovoltaik und neue Technologien hernehmen. Warum gehen wir her und machen nicht nur diese Photovoltaik-Cluster, die schon da sind mit Energetika und mit dem Green and Tech und so weiter, und bauen noch zusätzlich zu den Fachhochschulen Bereiche auf, wo wir sagen, wir forschen wirklich in komplett neuen Energien. Ob das jetzt Wasserstoff oder sonst was ist, ist eine andere Frage. Aber das sind die drei Säulen, die sind schon da, die können wir stärken, die können wir aufbauen und dann können sie in Kärnten wieder rundlaufen.
Bevor wir in die letzte Runde kommen, gibt es den Vorwurf ehemaliger Parteifreunde Ihnen gegenüber, dass Sie die Ressourcen und auch das Parteibüro, das Sie vorher angesprochen haben in der Bahnhofstraße, das ist das verwenden, obwohl Sie das gar nicht dürfen, dass Sie gar nicht legitimiert sind, für das BZÖ zu sprechen?
Eigentlich sollte ich auf das gar nicht antworten, weil es Anwürfe sind von zwei Leuten, die ich jetzt nicht näher kommentieren möchte. Das nehme ich nicht ernst. Das ist bereits gerichtlich gemacht worden. Die werfen uns da irgendwas vor, informieren Sie, informieren den ORF, gehen zur Staatsanwaltschaft, zeigen uns an, gehen zum Finanzamt. Glauben Sie wirklich im Ernst, wird noch da sitzen als BZÖ-Landesgeschäftsführer, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwas gefunden hätte? Es gibt da ganz klare Urteile, ganz klare Aussagen. Das sind Leute, die sind in meinen Augen, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, aber die man Verfolgungswahn vielleicht sollten sie einmal behandeln
lassen. Vielleicht findet die Staatsanwaltschaft noch was, sind aktuell
offenbar schon, wieder Anzeigen schon, im Laufen. Nein, es sind keine Anzeigen mehr im Laufen, das ist ja auch eine Fehlinformation. Es hat also sowas wie ein Feststellungsversuch gegeben, festzustellen, wer ist jetzt zeichnungsberechtigt, wer ist der Landesobmann. Der Landesobmann des BZÖ sitzt hier, eindeutig ist gewählt worden beim Konvent wieder vor kurzem. Das ist alles ein aufgeblasenes Ding und der Sturm im Wasserglas. Möchte ich gar nicht weiter kommentieren.
Letzte Runde, Herr Todor-Kostic, was möchten Sie den Herrn Clement noch fragen?
Schwierige Frage.
Sie können, ob Sie nachdenken, Herr Clement, was wollen Sie den Herrn Todor-Kostic noch fragen?
Herr Todor-Kostic, ich hoffe, dass wir jetzt unsere anfänglichen Ungereimtheiten ausgebügelt haben. Wenn das ist, dann würde ich Ihnen gerne die Hand drauf geben, dass wir auch in Zukunft einen fairen Wahlkampf haben. Und die Frage konkret ist die, wenn wir in den Wahlkampf einziehen, würden Sie mit uns im Sinne einer guten Entwicklung Kärntens zusammenarbeiten?
Muss ich die Frage auch beantworten, oder?
Ja, bitte.
Das hängt, also wir sind wirklich urdemokratisch, würde ich sagen, Vision Österreich, und Vision Österreich wird den Wählerauftrag, den wir bekommen, erfüllen. Und wenn Parteien in den Landtag einziehen, dann haben sie ein gewisses Mandat, und dann muss man sich überlegen, mit wem man dort zusammenarbeitet. Was wir nicht wollen, ist, dass wir uns in irgendeiner Richtung links oder rechts ziehen lassen. Wir wollen die neue Kraft der Mitte im politischen Spektrum werden, die wir eigentlich schon sind. Und auf der Basis muss man dann schauen, wie gibt es Überschneidungen im Parteiprogramm, wie kann man mit anderen Parteien zusammenarbeiten, und das ist dann letztlich auch die Beurteilungsgrundlage. Meine Frage an Sie ist...
Darf ich noch ganz kurz vorher replizieren? Ich möchte mich das, was Sie jetzt so unterschwellig angeschnitten haben, noch kurz beantworten, nämlich die Frage, was ist links und rechts, werde ich jetzt nicht ausführen. Ich möchte nur sagen, die Beurteilung dessen, was links und rechts ist, nehmen Sie sich sehr gerne die Medien heraus. Wir können gerne mal im privaten Umfeld bei einem Café diskutieren, wo ich links bin und wo ich rechts bin. Das ist nur als ganz kurze Antwort.
Ich hab das jetzt ja gar nicht irgendwie wertend gegen irgendeine Partei gemeint. Also man hat in den letzten Jahren gesehen, aus links wird rechts. Und was die Grünen zum Beispiel gemacht haben, ist eine Katastrophe in der Regierung, und die haben alle ihre Werte verraten und waren früher links, und sie meinen meines Erachtens dann ja irgendwo von der Begrifflichkeit rechts gelandet. Also das ist eigentlich ein Spiel mit den Richtungen. Wir wollen einfach unseren Werten folgen, unserem Leitbild und unserem Parteiprogramm, und das ist einfach die Forderung nach einem geglückten Leben für alle. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, da bin ich auch schon gefragt worden, was soll das sein? Gell? Naja, ein geglücktes Leben muss jeder für sich selbst definieren, aber die Rahmenbedingungen dafür, dass er in der Lage ist, das selbst zu kreieren, muss eben die Politik schaffen. Meine Frage an Sie, Herr Clement, ist, Sie haben mich da heute sehr gelobt und durchaus also mit unserem Programm jetzt nicht irgendwo als nicht wählbar bezeichnet. Da ist die Frage, warum haben Sie es nicht gleich direkt gewählt, wäre einfacher gewesen.
Herr Todor-Kostic, die Antwort haben Sie sich ja gegeben oder Sie uns gegeben. Sie wollten das Bündnis nicht erweitern um Ihre wertvolle Gruppe. Sie haben gesagt, dass Sie machen es allein. Also noch einmal, jetzt sind wir unterschiedliche Gruppen, die antreten zur Wahl. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich hoffe, Sie wünschen es auch. Und wenn wir gemeinsam im Landtag sitzen, werden wir beide für Kärnten das Beste tun, als geeinte Opposition. Weil Sie haben Ihren Wählerauftrag, wir haben unseren Wählerauftrag. Und so gesehen sehe ich sehr positiv. Ich sage ganz offen, mit einer Vogelauer würde ich nicht zusammenarbeiten. Da wird man schon immer komisch in der Magengrube, weil die Dame ist ja wirklich werte- und faktenbefreit. Mit solchen Menschen rede ich nicht gern. Sie sind ein Profi, Sie wissen, wovon Sie reden. Sie sind ein rechtskundiger Mensch und ich hoffe zum Beispiel, dass wir im Forderungsbereich Sondergerichtshof für diese Corona-Verbrechen dann mit uns mitarbeiten. Vielleicht, wenn Sie dann sozusagen auch der Beauftragte des Landes Kärnten, um das aufzumischen.
Also ich muss sagen, man muss ja, um jemanden zu unterstützen, nicht gleich eine eigene Partei gründen und Sie waren ja schon in der Politik. Gell? Also für mich ist das BFK schon ein bisschen ein Altmodell, gell, das gescheitert ist. Das BZÖ hat bei der letzten Landtagswahl 0,3% gekriegt. Gell? Jetzt macht es mit einem anderen Marschall. Gell? Und da hätte man ja sagen können, ich unterstütze die Partei, die als unterstützungswürdig ansehe und muss ja nicht dann dorthin gehen und sagen, ich will da jetzt auch wieder drinnen sitzen. Irgendwann ist ja die politische Karriere beendet oder
Chance.
Abgeschlossen, oder?
Chance. Ich bin zwar schon relativ, ich glaube, einiges älter als Sie, aber das wird jetzt nicht, davon hindern, vielleicht wäre 100 und dann habe ich noch 40 Jahre zu tun. Also möglicherweise gibt es ein zweites Treffen und man sieht sich im Leben immer zweimal und dann können wir vielleicht immer noch auf anderer Ebene zusammenarbeiten.
Alles Gute.
Klingt wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr, Fächer.